Herr Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Danke für den Heiligen Geist. Leite bitte meine Gedanken. Du weißt, was jeder und was jedes von uns braucht hier. Du siehst ja, wir möchten immer näher in deinen Willen hineingehen, verstehen, wie wir für den nächsten Schritt in der Gemeinde, wo wir sind, verstehen, wie der Weg weitergeht, ganz bewusst so mit deiner Begleitung, Heiland. Wir können nicht alleine etwas tun, wir brauchen dich. Es ist deine Gemeinde, führ uns bitte weiter. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Okay, noch ein paar Gedanken über das, was wir sind, miteinander als Jünger Jesu. Ich glaube, es ist immer wieder ganz wichtig im Glaubensleben, dass es uns total bewusst bleibt, dass das Schlimmste, was es gibt für Menschen in dieser Welt, ist verloren zu bleiben. Das ist das Schlimmste. Ist das uns wirklich klar? Verloren sein, Jesus nicht kennen, ist das Schlimmste. Die Sünde, die die Menschen verliert, ist den Retter nicht haben. Johannes 16. Sind nicht die Sünden, sondern die Sünde ist Jesus nicht haben. Nicht an Jesus glauben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Gemeindearbeit, auch wenn wir in der Gemeinde während Jahren und Jahren sind, dass in der Last von unseren Herzen als Christen, dass das eine Priorität bleibt, das Bewusstsein, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Man hat immer wieder zu kämpfen mit dem Liberalismus, wo alles relativ wird. Und zur gleichen Zeit, ohne dass wir es merken, wird auch die Relativität in unseren Gedankengang hineinsteigen, weil wir in dieser Gesellschaft leben. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir leben sollen. Und alle Prinzipien, die in dieser Gesellschaft da sind, sind eigentlich eingeordnet durch diesen Fürsten der Welt, der Feind, der unbedingt will, dass die Prioritäten Gottes nicht anerkannt werden und nicht als Priorität angesehen werden. Und das auch in der Gemeinde. Und wir wissen ganz genau, dass die Welt immer wieder in die Gemeinde hineinsteigt. Nur manche haben immer gemeint, die Welt in der Gemeinde, das ist Kleidung, die Ding und die Dings und die Bumses, das ist das ganz Nebensächliche für mich. Die Welt in der Gemeinde ist die Denkart, wo wir plötzlich viel im Leben Vertrauen einsetzen in all dem, was materiell ist und was vergänglich ist. Und wo wir plötzlich nicht mehr merken, dass wir nur da sind für eine kurze Zeit, um mit Prioritäten zu leben als Christen. Und zwar, dass andere Menschen Jesus kennen. Und dass andere wissen, es gibt einen Weg zur Rettung. Klar, es gibt auch immer wieder in Gemeinde manchmal Kämpfe wegen der Allversöhnung, wegen anderen Irrlehren und so weiter. Und wegen extremes Denken über die Prädestination und so weiter. Aber das sind alles so Schienen, um die Christen und die Gemeinden von der Hauptsache wegzulenken. Auch diese alle Fragen, die ich immer wieder gesehen habe in der Gemeinde mit der Endzeit, wann ist jetzt die Entrückung und wann ist und wann und was und welches Schema ist das Richtige und es gibt nur 8 verschiedene und so. Ja, okay. Und ich habe in einer Konferenz, wo ich war, und hat man mir die Frage vor allem gestellt, was bist du? Bist du Postmillenarist oder Prämillenarist oder Amillenarist oder was für einen Millenarist bist du? Verstehst du? Ja. Dann habe ich gedacht, ich habe das Gefühl, der Herr Jesus hat ein richtiges Problem. Er muss sich jetzt überlegen, wann kann ich zurückkommen, dass keiner beleidigt ist. Ja. Und vielleicht darum ist er noch nicht gekommen. zwischen all diesen theologischen Schulen muss er einen Platz finden. Das ist nicht einfach, gell? Nicht einfach. Also bitte lass dich in der Gemeinde nicht mitreißen mit Sachen, die dich vielleicht von den Hauptprioritäten ablenken. Im Allgemeinen hast du schon genügend zu kämpfen mit dem Humanismus und mit diesem anthropozentrischen Denken der Psychologie, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich finde, das ist schon der große Kampf in der Gesellschaft, wo wir sind heute, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und oft ist es auch der Kampf in der Gemeinde, dass plötzlich Jesus da ist für die Menschen und nicht mehr die Menschen für Jesus. Und das ist ein Kampf, verstehe ich? Dann plötzlich soll Jesus den Menschen dienen und die Menschen erwarten Hilfe. Aber wann dienen sie dem Herrn? Ja? Und sobald du in die Richtung gehst mit der Gemeinde, dem Herrn zu dienen, in den zwei Hauptgebote, verstehst? Dienen, indem dass wir ihn loben, preisen, den ersten Platz geben, und zweites Gebot, dienen, indem dass wir für die Nächsten leben, dann plötzlich merkst du, dass Jünger Jesu neue Freude bekommen. Ich habe Christen getroffen, die das Ganze während Jahre und Jahre waren sie immer unzufrieden. Sie waren immer am Testen, wie geht es ihnen, verstehst du? Und da haben sie geschaut, zu schnell, zu langsam, zu mittel, mir und der Herr hat mich nicht gesegnet und warum bin ich krank und ja, okay. Ja, du bist ja nicht im Zentrum. Und ich habe andere Christen getroffen, die glücklich sind, alle nennen sie glücklich und sie haben nie Glück gesucht. Wir brauchen nicht Glück zu suchen, nur dem Meister zu gehorchen. Und wir sind glücklich. Wenn du Glück suchst, bist du auf dem falschen Weg. Wenn du ihn suchst, wenn du ihm in der Dankbarkeit bist zu ihm, dann bist du auf dem Weg, um glücklich zu sein. Denn das Evangelium ist eine Kraft, die uns glücklich macht, wenn wir nicht mehr an uns denken. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind da für andere. Die Gemeinde ist da, auch um die Welt zu erreichen. Die Gemeinde ist nicht da, um schöne Gemeinde zu sein. Ich habe noch keine Bücher geschrieben, habe wahrscheinlich nicht Zeit in meinem ersten Leben. Aber ich hätte gerne eines geschrieben aus meiner Erfahrung. Das heißt, la déplantation d'église. Nicht das Gründen von einer Gemeinde, sondern das Abbauen einer Gemeinde. Denn wir hatten eine Gemeinde und die wurde so schön in unserem Haus, dass wenn wir neue Menschen Kontakte hineinbrachten, hat sich niemand um diese Leute gekümmert. Und diese Gemeinde haben wir aufgehört. Ich habe den Christen gesagt, wir sind ein Club, wir sind keine Gemeinde. Denn hier leben wir für unser Leben. Kommen wir zusammen, dass wir unsere Freude haben. Diese Freude ist nicht die richtige. Wir sind Gemeinde, um in der Welt Zeuge zu sein. Wir haben den Leuten gesagt, wir machen da nicht mehr Gottesdienst jeden Sonntag, sondern jeden 14 Tage, dass ihr die Zeit habt, in eine andere Gemeinde zu gehen, wo ihr dienen könnt. Denn hier, habe ich gesehen, wollt ihr ja nicht dienen. Ja. Ja, es war nicht eine große Freude, meine Botschaft, klar. Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht so Club werden, wo wir immer versuchen zu verbessern und wo wir für alle das tun, dass es gut geht und dass sie da bleiben. Erinnere ich daran, als Jesus ein ganzes Volk hatte, das zuhören hörte, hat er eine Botschaft gegeben, dass alle weggegangen sind. Hast du gemerkt? Und sie gingen alle weg. Und dann hat er der Jünger gesagt, ach, zum Glück habe ich euch noch. Ha, wenn ich euch nicht hätte, Brüder, das wäre doch schlimm. Gell? Ei, zum Glück, ihr seid so treu und tappt mir danach. Das ist doch so schön, ne? Nein, hat gesagt, wollt ihr nicht auch gehen? Wollt ihr nicht auch weggehen? Und die Jünger müssten sagen, nein, wir bleiben bei dir. Du hast Worte des Lebens. Also wir haben nie als Verantwortliche der Gemeinde einen Dienst, um andere Menschen zurückzuhalten, bei uns zu halten. Dieser Dienst haben wir nicht. Wir haben den Dienst, das Evangelium weiterzugeben und selber als Jünger zu leben und als Jünger so zu leben, dass die anderen merken, wir sind engagiert, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sind engagiert, dass andere Jesus finden. Denn die Menschen sind wirklich verloren, wenn sie Jesus nicht haben. Ich kann dir von Zeiten reden, in meinem Dienstleben sagen, wo ich im Büro auf den Knien war, am Weinen wegen der Verlorenheit der Verlorenen und wo ich dem Herrn gesagt habe, Herr, nimm mir bitte ein wenig dieses Leiden zurück. Ich halte es nicht mehr aus, in der Straße zu gehen und mir zu sagen, die Menschen da, die sind verloren, ewig verloren. Herr, greife du ein, dass diese Last nicht zu groß wird. Aber hilf mir, dass ich das nicht vergesse. Dass ich das nicht vergesse. Sonst kommen andere Prioritäten in mein Leben und in meinen Dienst. Denn du bist gekommen, Heiland, dass Menschen gerettet werden. Du bist vom Himmel runtergestiegen. Du hast alles gegeben. Du hast das Leiden auf dich genommen. Du hast auf dich genommen, dass deine eigenen Brüder dich nicht erkannt haben als Retter. Du hast das alles erlebt, auf die Seite gestellt, nur weil du wolltest, dass es einen Retter gibt und dass Menschen die Beziehung zum Vater haben können. Lass mich das nicht vergessen, Heiland, dass du für das gekommen bist. Vergiss es nicht. Sag es weiter. Die, die hier sind und die auch Botschaften geben in ihrer Gemeinde. Versuch nicht in der Gemeinde immer nur, dass Leute... dass die deine lieben Mitchristen Botschaften haben, wo sie um ihre eigenen Sünden etwas mehr wissen. Zeig ihnen auch die Verlorenheit der Verlorenen. Denn die Liebe zu den Verlorenen muss wachsen in unseren Gemeinden. Sonst werden wir plötzlich mit viel Kleinigkeiten beschäftigt und der Feind hier, der macht alles, dass wir beschäftigt mit Kleinigkeiten. Ich habe gesagt im Lukas 14, wir sind im Gemeindebau in einer Kriegssituation, geistlichen Kampf. Ja? Und wenn du jetzt heute wüsstest, dass in Deutschland Krieg ist, ein wirklicher Krieg, da glaube ich, wenn in der Gemeinde ein Komitee wäre, um zu wissen, welche Farbe man an die Läden macht vom Saal, verstehst du? Ich glaube, dieses Komitee würde sofort sagen, halt, wir hören das auf, das ist nicht mehr wichtig. Wir brauchen nicht mehr das zu diskutieren. Wir haben Wichtigeres. Menschen sind verloren, sind im Krieg. Ja? Und das muss uns bewusst sein. Wir sind in einer Situation, wo die Prioritäten müssen bleiben. Und die Prioritäten, die Rettung der Verlorenen, die muss bleiben und die bleibt, wenn die Verantwortlichen der Gemeinde, das Team der Verantwortlichen beschäftigt ist und immer wieder untereinander betet für die Leute von der Gesellschaft, von der Stadt, wo wir sind, von der Gegend, wo wir sind, vom Land, wo wir sind. Klar, ich weiß es, wenn du das tust, wird auch eine Last auf dich kommen. Denn die Wirklichkeit zu sehen, dass Menschen verloren sind, ist eine Last zum Tragen. Es ist etwas, was dein Herz und dein Wille bewegt und dich immer wieder auch versucht zu bedrücken. Darum brauchst du dieses spontane Gespräch immer mit dem Heiland. Jüngerschaft noch ein wenig. Du weißt ja, wie Jesus Jünger gemacht hat. Du hast Schulungen gehabt und so weiter. Gell? Ich will nicht auf Schulungen kommen, wo du alles schon weißt. Aber was für mich im Dienst wichtig geblieben ist, Jesus hat ausgesät, gesagt, die Botschaft weitergegeben und hat die Leute wählen lassen, ob sie mitgehen wollen oder nicht mitgehen wollen. Und das musst du weiter bereit sein. Ja. Wenn du versuchst, nur so zu arbeiten, dass es die Menschen interessiert, dann wirst du wahrscheinlich neben der Hauptbotschaft durchgehen. Denn dann überlegst du viel zu lange, was die anderen denken. Du musst überlegen, was Jesus will. Und da weißt du, dass du in deiner Denkart wird Jesus Gewissen treffen und nicht nur Wissen, sondern Gewissen. Ja? die, die hier Evangelisten sind, wissen, wie die Kurve immer schwierig ist in der Botschaft. Ich habe viel in Straßen gepredigt und so. Die Kurve ist immer schwierig in der Botschaft, wenn das Kreuz kommt. Denn du merkst plötzlich innerlich, Mann, das ist unlogisch, gell? Das ist unlogisch, dass einer stirbt, um andere zu retten und so. Das kann ich nicht in 2 Minuten erklären. Und dann spürst du innerlich, nein, Dani, geh ran, geh ran. Ich arbeite mit dem Kreuz. Geh ran. Sag's. Ja, aber die können das nicht verstehen. Doch, sag's. Und dann kommt das Kreuz. Ja? Und da gibt es Menschen, die weggehen, die schreien und andere, die zurückbleiben. Und dann lege ich lang meine Kiste, meistens war weg meine Kiste von der Trompete, denn ich spiele Trompete auf der Straße. Meine Kiste, die war leer, ohne Instrument, in einer Ecke mit dem Johannesevangelium. Und da konnte ich nur noch ausrufen und sagen, die jetzt getroffen worden sind, lasst meine Kiste, ich brauche sie noch für die Trompete, aber nehmt Evangelien mit. Und da gehen Leute schnell an die Kiste, nehmen Evangelien mit. Ja. Denn die Botschaft des Kreuzes bleibt eine Torheit, die verloren gehen, und eine Kraft, die gerufen werden von Gott. Und so unlogisch, ja? Also hab ein Ja dazu, dass die Botschaft von Christus etwas ist, das die Gewissen trifft. Ich denke jetzt gerade an 2. Korinther 4, muss ich nehmen. 2. Korinther 4. 2. Korinther Kapitel 4. Ah, der Paulus, das ist der mutmachende Typ. Wenn wir ihn nicht hätten, ich freue mich aufs Rendezvous im Himmel mit ihm. Ich hoffe, er hat Zeit dann, wenn ich komme. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist und auch fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Siehst du, da hast du 3 Filter für die Evangelisation da drin. Du gibst nicht auf. Du arbeitest nicht mit schändlichen Heimlichkeiten. Du versuchst nicht, um im Evangelium reinzuschieben durch andere Wege, wo plötzlich kommt ein Evangelium noch dazwischen. Ne? Es war alles nicht klar. Wir gehen nicht mit Hinterlist und auch fälschen auch nicht Gottes Wort. Das Evangelium bringt Trennung. Der Mensch braucht Buße. Der Mensch braucht Rettung. Ja, wir können nicht umgehen, es ist so. Ja, es ist die Botschaft des Kreuzes. Ja. Sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen. Das Gewissen. Das Gewissen ist, was Gott in den Menschen hineingetan hat. In diesem Gewissen hat er der Gedanken der Ewigkeit hineingesetzt. Ekklesiast, Prediger, Kapitel 6, glaube ich, ja. Irgendwo dort. Irgendwo auf der linken Seite, siehst du? Ja, okay. Der französischen Bibel. Gelb, ja, okay. Das haben wir bekommen, seit unserer Geburt als Geschöpf Gottes. Wir haben Ewigkeit. Ja? Und darum, egal was, auch die nichts glauben, um den Tod herum macht man doch irgendetwas. Ja? Ich habe einmal sagen müssen, warum? Warum redest du viel, so viel, dass nichts gibt nach dem Tod? Warum redest du davon? Man redet doch nicht von nichts. Was plagt dich dann? Du sagst, es gibt nichts. Ja, warum redest du davon? Weil du hast in deinem Gewissen hat Gott etwas hineingepflanzt. Ja? Und dieses Gewissen bleibt offen, obwohl die Sünde so viel falsch gemacht hat in diesem Gewissen. Aber es bleibt offen für die Botschaft des Kreuzes. Und das ist das Unerhörte. Das, was unlogisch scheint, kann ins Gewissen hineintreffen. Und kann bei den Menschen plötzlich, vielleicht Jahre nachher, Jahrzehnte nachher, plötzlich bumm machen und sie entdecken Christus. Der Heilige Geist wirkt. Das ist wunderbar. Also Jesus hat weiter das Wort weitergeben. Wie hat der Jünger gemacht? Du weißt es. Er wollte zuerst mit den Jüngern leben. Das war das erste Ziel. Mach das weiter. Mach das weiter. In den Gemeinden sehe ich oft zu schnell die, so alles in Stunden der Schulung. Die Neubekehrten gehen in eine Stunde, wo sie die Grundlagen bekommen. Die anderen gehen in eine Stunde, wo Jesus hat alles gemacht, hat Jünger zu sich genommen, um sie bei ihm zu haben. Markus 3. Und jetzt hast du Kontakte mit Menschen, die nicht gläubig sind. Was brauchen die? Schulungen? Nein, bei dir zu sein. Bei dir zu sein. Du gehst mit ihnen. Und du lebst mit ihnen. Und du hast Sportstunden vielleicht mit ihnen. Und du bist in einem Club mit ihnen. Und du merkst, sie fangen an zu sehen, welche deine Quellen sind von deinem Leben. Und plötzlich wollen sie das, was dich bewegt innerlich. Sie wollen diesen kennen. Jesus hat Jünger geschult, indem er dann mit ihnen war. Also in der Gemeinde, wichtig finde ich, dass wir den Wert darauf legen, die Schulungen können nicht ersetzen, was wir in der Jüngerschaft in den Beziehungen machen. Schulungen sind sehr gut, wenn die Beziehung auch gepflegt ist. Die Beziehung ist da. Denn in der Beziehung kommen die wirklichen Probleme aus den Herzen. Hast schon gemerkt, wenn du dein Herz öffnest, dann lädt das der andere ein, auch zu öffnen. Wenn du bist wie ein Mann, der nie sündigt, wird der andere nie eine Sünde sagen. Denn er steht vor einem Kolosse, geistlichen Kolosse. Ja. Und dann ist er auf den Knien. Ne? Aber wenn du in der Beziehung mit der Wahrheit bist als Jünger Jesu, dann merkst du, Herzen öffnen sich. Und ohne es zu wollen, wirst du Seelsorger. Denn die Seele öffnet sich. Das Gewissen öffnet sich. Jesus hat sein Leben für die anderen gegeben, das wissen wir. Sie haben gehorsam gelernt, indem dass sie gesehen haben, wie Jesus dem Vater gehorsam war. Und genau so in deinem Leben im Gemeindebau. Mach's weiter, auch wenn die Gemeinde größer wird, vergiss nicht, die Gemeinde, die groß wird, braucht nicht unbedingt alles auf Organisation. Die Organisation muss unterstellt sein dem Organischen. Die Gemeinde ist ein Körper mit einem Haupt, Jesus. Und in einem Körper, weißt du, wie es geht? Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich Schmerzen an der Hand, zum Glück nicht am Arm. Ne? Zum Glück merkt niemand anderes. Du weißt genau, alles hängt zusammen. Und du musst an diesem Organischen immer wieder schauen, wie Jesus in den Beziehungen in der Gemeinde, wie die Beziehungen, die Gelenke funktionieren in dieser Gemeinde. Und wenn diese Gelenke funktionieren mit der Liebe Christi, dann eigentlich werden die Jünger geschult in diesen Beziehungen. Mit guten Schulungen natürlich auch daneben. Aber ich muss sagen, was mich oft beschäftigt hat, in diesen 44 Jahren, ist, dass wir als Gesellschaft, wir Franzosen auf alle Fälle, ich kenne die Deutschen zu wenig, aber wir Franzosen haben viel zu viel Priorität gegeben auf das intellektuelle Wissen und nicht genügend auf das Praktizieren. Und wir haben vieles gemacht, einfach als die Theologie ist manchmal eine Philosophie geworden und nicht mehr eigentlich einen Weg, wo die Jüngerschaft einfach auf dem Terrain im Leben da ist. Und das bleibt zum Teil ein Kampf, dass wir dieses einfache Leben mit Christus vorleben und weiterleben. Ein Gedanke vielleicht auf die Multiplikation. Das ist auch in der Erfahrung, hat mir das viel Freude gemacht. Alle kennen 2. Timotheus 2,2. Das ist bekannt für alle strukturelle Multiplikation. Das kennst du. Man vergisst manchmal den ersten Vers, das ist schade. Denn der erste Vers, 2. Timotheus 2,1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade. Das heißt, sei stark in dem, dass die anderen anders sind. Sei stark in dem, dass du mit den anderen viel Geduld hast. Und dass da, wo Sünde war und wo Vergebung ist, dass da die Gnade immer voll eine Wahrheit ist. Dass die Vergebung total ist. Timotheus, sei stark in der Gnade. Und wenn du stark bist in der Gnade und wenn du von der Vergebung lebst, dann kannst du daran denken, dass was du gehört hast von vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Habe Mut, dich immer wieder zu investieren in jüngere Menschen, wo du dein totales Vertrauen schenkst und wo du keine Angst hast, dass sie Fehler machen. Du machst ja auch Fehler, ich mache viel Fehler. Meine Jüngeren, die mit mir gearbeitet haben, haben auch alle Fehler gemacht. Und jeder Fehler ist eine gute Möglichkeit, den Jungen zu begleiten, um ihm helfen, zu schauen, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? Wie kann ich jetzt das verstehen? Wie kann das ein Sieg werden für Christus, was da eigentlich falsch war? Und so schulst du Leute. Aber du hast ein volles Vertrauen in die Jungen und du willst, dass sie vorwärts gehen. Du gibst weiter, was du bekommen hast. Alles das, was du bekommen hast in Christus, hast du bekommen, um es weiterzugeben. Du hast nichts bekommen, um es einfach zu behalten. Es ist immer zum Weitergeben. Und wenn du weitergibst, dann erst hast du verstanden, was du bekommen hast. Hast du schon gemerkt? Wir überlegen nie sehr tief, wenn wir es nicht weitersagen müssen. Wenn wir es weitergeben müssen, dann denken wir nochmal drüber nach und denken, kann ich das so weiter, kann man das verstehen? Wie muss ich das sagen? Ja? Und dann siehst du den Menschen an und merkst du, der hat der Temperament, wie kann ich das ihm verstehen machen? Und dann, ohne es zu merken, Gott schult dich durch Menschen, wo du weitergibst. Er schult dein Denken, er schult dich, um es weiterzugeben, und er braucht die andere, um dich zu schulen. Und das ist die ganze Pädagogik Gottes, finde ich wunderbar. Wie er eigentlich nicht nur schult in der Beziehung durch das Wissen und durch das, was wir erlernen können, sondern er schult jeden von seinen Jüngern durch die Beziehung zu den anderen Jüngern. Hast du gemerkt, Jesus hat nicht einen Jünger genommen, er hat 12 genommen. Denn er wollte, dass diese 12, so verschieden wie sie sind, sich einander schulen, ja? Und einander Probleme haben. Oder die Krise, wo sie nicht wussten, welche der größte ist. Das war die Krise. Ja? Und die mussten da durchgehen. Das war wichtig, sonst konnte sie nachher nicht in den Dienst gehen. Sie müssen in den Dienst gehen miteinander und gelernt haben, was sie voneinander bekommen und was geschult wird. Dann noch bei den Jüngern, was mir geholfen hat auch, ist, Jesus hat Befehle gegeben und die Befehle sind keine Ratschläge. Wir sind oft in einer Beziehung, wenn wir, endlich hat sich ein Mensch bekehrt. Lob und Dank, Herr. Jetzt gemütlich, gell? Jetzt gehen wir Rat, nur Rat, nicht, dass er plötzlich, nein, Jesus hat Befehle gegeben. Ja, aber wenn ich Befehle gebe, wenn er dann, nicht, dass das ganze Ding kaputt geht, verstehe ich, jetzt endlich ist er bekehrt. Ja. Nein, Jesus hat Befehle gegeben. Ich nenne nur die, wo Bibeltexte sind, dabei. Buße tun, Markus 1,15, ist ein Befehl. Das ist nicht ein Rat, du könntest vielleicht Buße tun, wenn du gesündest. Nein, nicht, du könntest vielleicht. Wenn du nicht Buße tust, gibt es keine Vergebung. Glauben ist ein Befehl. Da kann ich einem Gott vertrauen, wo ich noch nicht ganz genau alles weiß, wie er geht und was. Und ich habe ja noch so wenig Verständnis für diese alle Fragen, die um Gott gehen. Nein, du sollst glauben. Vertraue. Du sollst glauben, dass dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, der ist Gott und du vertraust ihm. Und wenn du ihm vertraust, dann wirst du wachsen und wirst immer besser verstehen, wer er ist. Verständnis kommt durch den Schritt, den den Menschen tut im Gehorsam. Ja? Man müsse nicht meinen, der Mensch muss alles verstehen, dann kann er entscheiden. Nein. Der Mensch muss bereit sein, in einem Gehorsam in den Befehl Christi hineinzutreten. Lieben ist ein Befehl. Ja, aber ich habe die Gefühle nicht. Lass die Gefühle, die kommen später. Kein Problem. Lieb mal schon. Ja? Liebe ist ein Befehl. Der Nächsten lieben ist ein Befehl. Ja, das kann ich nicht. Okay, dann sag's dem Herr, ich kann es nicht. Aber es ist doch ein Befehl. Die Taufe ist auch ein Befehl, das weißt du. Denn es muss am Anfang auch etwas da sein, wo der Mensch eine Stellung nimmt vor anderen Menschen und von der unsichtbaren Welt eine Stellung. Ich bin Jünger Jesu. Um ein altes Wesen, glu glu. Ja? Und ich habe ein neues Leben bekommen und bin bereit, in diesem neuen Leben Stellung zu nehmen. Ich habe Jesus als Heiland und Retter. Jünger machen ist ein Befehl. Interessant. Beten ist auch ein Befehl. Das Mahlfeiern ist ein Befehl. Dienen ist ein Befehl. Und geben ist ein Befehl. Das sind die 9 Befehle, die ich immer wieder durchschaue mit Jüngern, wo ich die biblischen Texte nehme und sage, schau mal, ich stelle mich unter diesen Text. Für mich in meinem Leben ist das ein Befehl. Und ich weiß, ich bin Freund von Jesus, wenn ich gehorsam bin. Und ich will in dieser Freundschaft bleiben. Ja? Und da, wo ich nicht gehorsam bin, da brauche ich was? Vergebung. Zugeben, dass ich nicht gehorsam bin und er vergibt. Und diese Befehle, wenn wir sie in die Praxis umsetzen, diese Befehle machen eigentlich in unserem Leben, macht dann Gott so, dass wir Vorbilder sind, weil wir uns unterstellt haben zu diesen Befehlen. Und dann bist du von Gott, wirst du ein Vorbild in dieser Gesellschaft. Nächsten Punkt. Habt ihr noch Kraft? Ja, geht. Sonst kann ich auch aufhören, gell? Kein Problem. Aber der nächste Punkt wäre für mich in der Erfahrung von diesen Jahren, dieses stete Versuchen, das Volk und das Land zu verstehen, wo ich leben muss. Ich bin Franzose, lebe in Frankreich. Sind immer die Besten, die Franzosen, das wisst ihr. Wenigstens für die Aufstände. Da sind wir gut. Aber es ist so wichtig, dass man die Not vom Ort, wo man lebt, dass man die kennt. Dass man eine Last hat für die Verantwortlichen von der Stadt. Dass man Beziehungen hat mit Menschen, die politisch eine Verantwortung haben am Ort, wo man ist. Und dass man diese konkrete Last tragen dann, um zu wissen, Herr, wo soll ich in dieser Stadt dienen? Was ist der nächste Schritt, um dieser Stadt zu helfen? Ja, Herr, ich weiß, die Menschen gehen verloren. Aber die Menschen müssen wissen auch, dass ich ein Ziel habe für das Gute von dieser Stadt, wo ich jetzt leben soll. So wie Jeremia es sagte, oder? Unser Glück ist eigentlich, hängt zusammen mit dem Glück von der Stadt, da wo wir leben. Und jetzt brauchst du brauchst du Zeit, Überlegung und auch Wissen, wo du dich als, würde ich mal sagen, als normalen Christ einsetzen kannst. Ich betone da normalen Christ nur, weil die Not, die man hat als Vollzeitler. Ich war Vollzeitler, manchmal Nebenzeitler, weil ich auch mal kurzer Zeit wieder in einem Supermarkt als Handlanger gearbeitet habe, um besser in die Gesellschaft hineinzukommen und wissen, was ein Supermarktarbeiter mitlebt in dieser Gesellschaft. Aber als Vollzeitler ist man sehr schnell, ohne es vielleicht zu merken, ist man neben der Realität von der Gesellschaft. Und muss wirklich den Willen haben, in die Gesellschaft hinein, sich hineingehen und mitleben, was Menschen leben. Ich möchte dir Mut machen, da wo du bist, wenn es Geschäfte hat, Fabriken hat und so weiter, besuche verschiedene Plätze, wo Menschen von der Gemeinde arbeiten, am Arbeitsplatz. Schau es an, hör zu, was sie genau leben, hör zu, wie sie es leben, dass du auch in der Gemeinde als Vorsteher genau verstehen kannst, welchen Kampf die Leute haben, die Christen haben, um in dieser Gesellschaft zu leben und um weiterzukommen mit Christus. Ich habe immer Angst, wenn die Gemeinde eine Subkultur macht in der Kultur. Das war immer die Gefahr seit Anfang der nächsten Jahrhunderte, wo man plötzlich zusammen ist und dann gründet man vieles in der Gemeinde, weil es gut ist. Es ist gut. Aber es gibt vielleicht dasselbe in der Stadt, wo die Heiden es machen. Und dann ist es natürlich besser zusammen unter Kinder Gottes. Ja. Vielleicht fängt man eine Sozialarbeit an in der Gemeinde und in der Stadt gibt es eine Sozialarbeit, wo man einsteigen kann, mithelfen kann und wo plötzlich Menschen, die sozial ein Herz haben für andere, aber die Christus nicht haben, wo Menschen merken, dass du in deinem Inneren eine andere Liebe hast und eine andere Kraft hast und wo sie fragen, was ist bei dir im Leben die Hauptsache? Und wo sie Christus finden. Das haben wir erlebt. War nicht immer verstanden. Ich war eine Zeit lang im katholischen Sozialarbeit dabei. Ja. Und der Priester hat dann mit der Zeit gefragt, dass ich kurze Meditationen gebe, bevor man sozial hilft. Ja. Und da hatte ich mal auch eine Meditation und habe den Leuten gesagt, zum Glück gibt es Arme. Wie könnten wir einen Wert haben, wenn die Armen nicht da wären? So sind wir etwas in der Gesellschaft. Wir können helfen. Ist doch super, oder? So wie Gott hilft, können wir auch helfen. Und dann wurde es ihnen klar plötzlich, dass wir eigentlich Freude haben, dass es Arme gibt, dass wir etwas tun können, was uns einen Wert gibt. Und das hat der Heilige Geist dann so eingegriffen, dass ein Ehepaar, das geholfen hat, die haben Jesus gefunden. Die haben gemerkt, ja, unsere tiefste Motivation ist eigentlich ein Humanismus, wo wir uns einen Wert schenken. Und es ist nicht die Not der Menschen, die uns trifft, sondern unseren Wert zu finden, der uns trifft. Ja? Jesus kann handeln auch. Und darum, eine Gemeinde muss nicht unbedingt vieles gründen intern, wenn extern Möglichkeiten da sind, um mit Jesus in Situationen hineinzugehen und mitzugehen im Ort mit Jesus dabei. Die Ältesten von verschiedenen Gemeinden, die wir immer wieder besuchen, weil sie uns fragen zu kommen, die kennen eine von meinen Fragen, die sie nicht immer lieben. Die Ältesten merken, wenn ich anfange, ne, dann sage ich ihnen, ist es ganz klar, habt ihr so wenig wie möglich Stunden in der Gemeinde? Was macht ihr genau für Stunden? Okay. Das heißt, dass die Familien fast keine Zeit haben für Familie, ja? Okay. Wollt ihr das, dass die Familien keine Zeit haben? Ja? Das heißt, dass ihr diese Stunde habt, dass die Leute irgendwie wenig Zeit haben für die Arbeitskollegen? Oder wie ist das? Wir müssen überlegen, was brauchen wir, um vorwärts zu gehen in der Gemeinde? Und was wird in den Familien vielleicht eine Bremse werden, um wirklich Familien zu haben, wo zu Hause ein Gottesdienst geschieht, wo zu Hause der Vater der Priester ist der Familie, ja? Wo zu Hause der Vater die Autorität hat und die Frau und seine Frau unterstützt in der Erziehung. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Der Feind will eines, in Frankreich ist ganz klar, die Familie kaputt machen. Erstes Ziel. Die Ehen trennen. Das ist ganz klar. Und darum beten wir auch viel für die Ehen von den Mitarbeitern in den Gemeinden. Der Herr will die Ehen kaputt machen. Und da gibt er eine gute Idee, den Männern viel, viel mehr Stunden am Abend zu haben unter sich. Ja? Und plötzlich kommt Eheproblem. Und dann sagt er, ja, wieso eigentlich? Haben die Eheprobleme? Sind die nicht geistlich? Ja? Nein, nein, wir müssen schauen, was wir planen und was für Prioritäten wir geben. Also nicht vergessen. Wir müssen es wissen, in der Gesellschaft sind viele Beziehungen, die der Feind auch gebrauchen will, um die Ehe kaputt zu machen. Es gibt Männer, die haben mehr Stunden mit der Sekretärin als mit der Frau. Am Arbeitsplatz ist sie immer dabei, die Frau ein paar Stunden. Ja? Und das müssen wir wissen. Es muss uns klar sein, wir haben eine Botschaft, wo wir Priorität geben auf Familie und Priorität geben für die Gesellschaft. Wir brauchen Männer, Entschuldigung, meine Brüder, Männer, die Männer sind. Entschuldigung. Aber wir brauchen Männer, wo das Ja ein Ja ist, das Nein ein Nein. Das ist was, das große Prinzip, das Jesus gegeben hat, ist das Hauptpunkt der Kindererziehung. Wenn dein Ja ein Ja ist und ein Nein ist, dann ist es eine Sicherheit für dein Kind. Er weiß, dass Grenzen da sind. Er weiß, dass er geliebt ist. Er weiß, wo die Autorität ist in der Familie. Was hat das zu tun mit Gemeindegründung? Doch, die Familie bleibt für mich Kernkraft in der Gemeinde. Eine Familie, wo Jesus im Zentrum ist und wo der Mann vorwärts geht in seiner Verantwortung, ist Kernkraft der Gemeinde. Wir haben viele Gemeinden in Frankreich, wo wir mehr Leute in der Gemeinde haben, die keine Familie haben, die schon 2, 3, 4 Mal geschieden sind und so weiter. Wir haben Situationen in der Ethik, die immer schwieriger werden, das ist klar. Der Feind arbeitet in der Gesellschaft und er bricht die ganze Ethik zusammen. Die Ethik in den 10 Geboten ist die 2. Tafel. Wenn die 1. Tafel, die Beziehung mit Gott, nicht da ist, dann kann die Ethik gar nicht gehen. Das fliegt alles zusammen. Und zwischen den 2 Tafeln, hast du gemerkt, mit den 10 Geboten, die 1. Beziehung mit dem Herr, die 2. mit den Nächsten und mittendrin ist die Familie. Honor ton père et ta mère. Honor, Ehre Vater und Mutter. Ist genau in der Mitte. Ja? Und da siehst du, wenn diese Mitte, wenn dieses Scharnier, heißt man das auf Deutsch Scharnier? Gibt es das so von der Tür? Ja? Wenn dieses Scharnier zwischen den 2 Tafeln nicht da ist, verstehst du? Dann eigentlich geht man den anderen zu helfen und die Familie, das Scharnier ist die Familie. Die Familie soll lernen, Gott ehren und die Familie soll lernen, die 2. Tafel, die Ethik zu leben. Und es fängt an da in der Mitte mit der Familie. Okay, ich glaube, ich komme so langsam zum Ende. Von diesem Teil, okay? Schauen, ob ich was Wichtiges vergessen hätte. Mit dem Alter ist so, gell? Man vergisst die Hälfte und die andere Hälfte weiß man nicht mehr. Ja, ich glaube, es ist soweit. Gott segne euch alle. Wir brauchen den Segen, ich auch unbedingt, dass wir im im freudigen Dienst. Wir wollen es nie vergessen, wenn wir in Gemeindearbeit stehen, hat uns der Herr eine unerhörte Ehre gemacht, als Mitarbeiter von dem ewigen Gott zu sein. Keiner hat es verdient. Keiner kann messen, was das für eine Ehre ist für einen Sünder, der begnadigt worden ist. Dass er mitarbeiten kann in einer Arbeit, die Ewigkeitswert hat. Das ist unerhört. Und das hat Jesus uns geschenkt mit dem Geist. Ich bete noch. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen hier hilfst in der Situation, wo jeder lebt. Denn du bist Gott und du kennst genau alle Gemeinden, wo wir sind. Und ich bin so dankbar, Heiland, für den Heiligen Geist, der wirkt und der uns hilft, den richtigen Blick zu haben, den Blick zu dir und der Blick zu den anderen Menschen. Du weißt, dass du uns in Völker hineingestellt hast, wo dein Name oft einfach zertreten wird. Und ich bin immer wieder vor dir und verstehe nicht, wie du das hinbringst, so viel Geduld zu haben zu uns Franzosen. Ich weiß nicht, wie du das machst, Herr. Du siehst jeden Tag so viele Menschen, die so kleine Babys, die getötet werden, Schwangerschaftsunterbrechungen, wo das Blut fließt. Und du siehst einfach zu. Menschen, die du wolltest, die weggenommen werden. Du siehst die Ehen, wo sich Menschen schlagen, wo Kinder verfolgt sind. Du siehst das Spotten von vielen, die deinen Namen nehmen umsonst, gegen dich, Herr. Und du hast noch Geduld. Keiner kann es verstehen. Deine Liebe ist zu groß. Herr, wir bitten dich, rufe heute Menschen, die zu dir kommen, die die Knie einfach runterschlagen und dich kennen als Retter und Heiland. Wirke du es mit deinem Heiligen Geist. Rufe noch, Herr. Denn du, Herr Jesus, bist allein würdig, dass Menschen dich anbeten. Danke, dass wir dir das sagen dürfen und dass du unsere Gebete so ernst nimmst. Hab herzlichen Dank dafür, Herr. Segne du uns noch weiter an diesem Tag. Danke dafür. Amen.